Ein Handwerker mit einer Mission. Deinen Handwerksbetrieb in VEB-Projekten zu profitabilisieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Der professionelle Bauablauf. Heutzutage sind Projekte massiv gestört. Architekten und Fachplaner machen alles falsch. Juristen vergiften Projekte. Sichere Argumentation in der VEB ist wichtiger denn je. Andreas Scheibe zeigt Chefs und Inhabern von Betrieben in VEB-Projekten Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit nachhaltig viel mehr Spaß und Sicherheit in Projekten realisieren kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Rechne das ab, was dir zusteht.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Der professionelle Bauablauf. Mein Name ist Andreas Scheibe und in der heutigen Folge sprechen wir über Widersprüche im Leistungsverzeichnis nicht aufzulösen. Ihr kennt jeden Tag Widersprüche in Leistungsverzeichnissen. Als Beispiel aus dem Heizungsbaubereich: Ihr habt eine Pumpe da drin mit einem Anschluss PN25 oder PN40, ein Riesentrümmer, und ihr findet zum Beispiel in den Rohrleitungspositionen keinen Vorschweißflansch in dem entsprechenden Nenndruckbereich, sondern vielleicht nur PN6 oder PN10. So, das ist ein Widerspruch, denn wie soll ich denn mit einem PN10er Vorschweißflansch einen 25er oder 40er Anschluss anschließen? Das passt vom Lochkreis her nicht und so weiter. Oder aber, ihr kennt so Themen wie: in Vorbemerkungen steht drin, der Auftragnehmer bekommt die Ausführungspläne vollständig vor Ausführungsbeginn und muss dann eine Werkmontageplanung erstellen. Und in der Position Werk- und Montageplanung steht drin, dass ihr Trassen vermaßen müsst, dass ihr Schnitte erstellen müsst, dass ihr ein Schema erstellen müsst und so weiter und so fort. Also das ist ja ein klassischer Widerspruch zu dem Inhalt der Ausführungsplanung. Ja? Zur Abgrenzung zwischen Ausführungsplanung und Montageplanung sprechen wir nochmal in einer separaten Folge. Aber hier soll es einfach darum gehen, dass ihr diese Widersprüche erkennt. Und jetzt ist halt das Spannende: versucht in der Kalkulation irgendwie kalkulatorisch zu berücksichtigen. Allein schon, dass man versucht, einen Widerspruch selber zu lösen, ne? Durch eine Annahme, durch eine Schätzung oder sonst irgendwie, das ist schon der erste Fehler. Denn die VBA möchte gerne und die VBB und das BGB im sogenannten vorvertraglichen Vertrauensverhältnis, dass ihr, wenn ihr Widersprüche und Fehler erkennt, dass ihr sie gemeinsam mit dem Team des Auftraggebers auflöst. Ja, ich weiß, es gibt da Rechtsprechung, dass man dazu nicht verpflichtet ist. Das ist auch vielleicht schon mal so entschieden. Das heißt, du hast das Recht, dich darauf zurückzuziehen. Das löst aber halt eben nicht deine ganzen negativen Folgen später, die du halt erleidest und am Ende der Projekte halt trotzdem wieder der Gearschte bist. Das ist ja generell das Problem in Deutschland: Recht haben, Recht bekommen sind ja zweierlei Paar Schuh. Und ich sag mal, das ganze Bauvertragswesen in Deutschland ist in sich systematisch sowas von verstrickt und falsch, dass es halt in sich strategisch in einem geschlossenen System gar nicht funktionieren kann. Deshalb, es geht ja einfach darum, dass dir klar wird in dieser Folge, dass du, wenn du diese Widersprüche in einem Leistungsverzeichnis nicht auflöst, und zwar innerhalb der Vergabephase, dass du dann niemals in der Lage sein wirst, am Ende positiv mit einvernehmlichen Lösungen am Projekt rauszugehen. So, du entscheidest dich also jetzt in der Kalkulation, diese PN25 oder PN40er Vorschweißflansche kalkulatorisch nicht zu berücksichtigen. Wie auch, du musst es ja auch nicht, ne? Es gibt ja keine eigene Ordnungszahl dafür. So, und dann machst du deine Positionen durch, du hast noch ganz viele andere Widersprüche. In so einem 100 Seiten LV sind teilweise üblicherweise so zwischen 30 und 50 Widersprüche zu finden, ja, wo man dann als Kalkulator denkt: alter Schwede, ach du mein lieber Gott, wie soll ich das jetzt hier kalkulieren? Und du kommst dann zu einem für dich spannenden Endpreis und sagst auch, bevor du das Ding hochlädst auf der Vergabeplattform: yes, damit habe ich ein gutes Gefühl, damit werden wir mit Sicherheit Mindestbieter. So, Submission ist da, ihr werdet Mindestbieter, 4 Wochen später endet die Zuschlagsfrist, ihr erhaltet das Auftragsschreiben. Jetzt geht's los in die Arbeitsvorbereitung. Du machst dein Projektübergabegespräch mit deinem Projektleiter. Der Projektleiter versucht, eine Montageplanung zu machen. Er ballert da schon extrem viele Stunden zusätzlich rein, um die ganzen Widersprüche natürlich wie immer selber zu lösen, anstatt einfach beim Fachplaner auf eine vollständige, mangelfreie Ausführungsplanung zu pochen. Aber das macht ihr ja alle nicht, weil ihr habt ja Sorge, dass ihr, wenn ihr dadurch eben eine Bedenkenanzeige schreibt oder eine Bindungsanzeige schreibt, einen Nachteil im Projekt erleidet, was natürlich nur aus Sorge und Angst getrieben ist und nicht das, also das Gegenteil wird ja niemals bestätigt, ne, weil es einfach nicht macht. So, das ist schon der erste Nachteil, den ihr habt. Ihr habt mega mehr Zeitaufwand, den ihr nicht kalkuliert habt. Es entsteht direkt der Stress, bevor die Baustelle überhaupt begonnen hat. So, und dann wird bestellt, ja. Der Projektleiter hat keine Eier in der Hose, um diese kleinen Transparenz zu erzielen. Das heißt, ihr bestellt einfach die notwendigen 25er und 40er Vorschweißflansche. Es kostet ja nur schließlich 45€ pro Stück im Einkauf. Ihr fangt an zu montieren, das läuft auch klasse. Die O-Monteure, die ermitteln alles Mögliche selbst, Verteileraufbau, Pumpenstationen. Gibt es ja keine Schnitte, gibt es ja keine vernünftigen Strangschemata oder Funktionsschemata. Die nächsten unproduktiven Stunden laufen auf dem Projekt, die ihr später natürlich nicht mit dem Stundenzettel beauftragt bekommt, weil der Fachplaner sagt, jo, hättest du können frühzeitig darauf hinweisen, hätte ich meinen Job gemacht. Naja, ein bisschen Polemik darf ja sein in dem Podcast hier. Und auf jeden Fall ist es halt so, die ganzen Positionen werden bestellt, damit es draußen weitergeht. Ihr wollt ja schließlich fertig werden irgendwann auf der Baustelle und der Chef, der sagt, los, wir müssen fertig werden, wir haben die nächsten Projekte, wir müssen da langsam beginnen. So, und zwischendurch stellst du mal eine Abschlagsrechnung und verzichtest auf einen Nachtrag, weil der Planer dir gesagt hat, ist kein Problem, die Positionen, die jetzt hier fehlen im LV oder die widersprüchlich sind, die holst du einfach als sogenannte A-Position mit rein oder aber machst sie als neuen Titel in die Zusatzleistung mit rein und machst du auch alles, freust dich, dass das alles so pragmatisch und ich sag mal nicht nach den Regeln der VB so konform läuft und berechnest jetzt deinen Preis und weil jetzt so viele Unproduktivitäten aufgelaufen sind, siehst du, dass dein Projektergebnis jetzt voll abgeschmiert ist bei der ersten oder zweiten Abschlagsrechnung. Das heißt, die erwirtschafteten Stunden über die Leistungsposition decken nicht ansatzweise den tatsächlich geleisteten Aufwand. Und dann fängst du natürlich an, die Vorschweißflansche und die ganzen anderen Zusatzleistungen, die aus den Widersprüchen des LVs her resultieren, einfach höher zu kalkulieren. Ja, du machst einen höheren Zuschlag, du machst höhere Lohnaufwandswerte, du hast natürlich auch viel, viel höhere Einkaufspreise. So, und dann gehst du mit einem guten Gefühl raus, siehst, dass das Projekt immer noch rot steht, aber nicht mehr so rot wie vor der Abschlagsrechnung und schickst die Abschlagsrechnung zum Planer anstatt zum Auftraggeber. Der Planer prüft das Ding natürlich nicht innerhalb von 21 Tagen, sondern nach 30 Tagen, weil er hat ja sehr viel zu tun. Dann war er noch krank, dann hat er noch Urlaub, dann hat er da noch eine Fortbildung. Also er kümmert sich aber dann sofort drum. Also 30 Tage später bekommst du dann vom Auftraggeber eine geprüfte Abschlagsrechnung, wo deine Preise für diese ganzen Zusatzleistungen aus den Widersprüchen des Leistungsverzeichnisses einfach mit dem Rotstift durchgestrichen sind und eigene, willkürlich definierte Preise des Fachplaners dort eingetragen sind mit Verweis auf die Vergleichsposition im Leistungsverzeichnis. So. Und dann entsteht dein erster Groll, dann entsteht dein erster Hass, denn bisher lief das ja alles so schön und charmant und jetzt kommt er mir so um die Ecke, prüft eh schon viel zu lange meine Abschlagsrechnung und will das jetzt noch wild und unprüfbar und einfach willkürlich in meinen Preisen rum. So, das ist nämlich das, was dann wirklich passiert. So, der Auftraggeber gerät dann wie immer auch in Zahlungsverzug. Das heißt, 30 Tage später hast du immer noch nicht dein Geld. Du hast erstmal den Nachweis deiner geprüften Abschlagsrechnung, die jetzt um 15.000€ gekürzt ist bei einem Wert von 30.000€. Und der Auftraggeber zahlt jetzt immerhin 10 Tage später 15.000€ auf dein Konto. Das heißt, du hast ab Tag 1 deiner Abschlagsrechnungsstellung 40 Tage später die Hälfte des Betrages aus deiner Rechnung auf deinem Konto, bist also massiv in Liquiditätsvorschuss. Dein Projektergebnis schmiert sowas von ab und du hast jetzt ein Riesenproblem. Du kannst argumentativ strategisch und mit deinem jetzigen Handwerkskammerwissen nicht gegenüber dem Planer argumentieren und erleidest jetzt einfach diese Nachteile. Ein Abfuck sondersgleichen. Du hast schließlich dem Auftraggeber, also dem Planer, jetzt immer alles geglaubt. Du hast das einfach so gemacht, wie es zu machen war, was ja vor Ort mündlich abgestimmt wurde. Aber jetzt stellst du spätestens fest, das mündliche Wort in deutschen Bauprojekten zählt im Jahr 2024 und in den Folgejahren nichts mehr. Der Planer ist inkompetent, der Planer hat keine Ahnung, wie er eine Preisprüfung durchführt, der Planer will nur sein Gesicht wahren, indem er dem Auftraggeber hier wild gestrichene Einheitspreispositionen zeigt, hey, ich habe meine Kosten im Griff, der Handwerker, der Scheibe, der macht hier nicht richtige Dinge, der will sich nur ungerechtfertigt bereichern. Das sind wirklich Dinge, die im Hintergrund laufen. Ne? Also der Planer sagt dem Auftraggeber in der Regel, boah, der will sich ungerechtfertigt bereichern, der verdient sowieso schon genug Geld. Es geht komplett ja, an der wertschätzenden Haltung im Projekt vorbei. So, das ist eine der großen Folgen, die du jetzt in der Vergangenheit ständig erleben musstest und deshalb dir langsam die Lust vergeht, in öffentlichen Projekten teilzunehmen. Das Problem, was du halt heutzutage hast, ist, dass es halt eben im Privatkundenbereich auch sehr maust, in der angeblichen Zeit der Krise. Das heißt, du bist weiterhin gezwungen, im öffentlichen Bereich LVs zu kalkulieren oder mitzumachen, hast aber eigentlich gar keinen Bock drauf, weil du genau weißt, dass es irgendwie ein schwieriges Thema ist und dass du immer wieder diese Situationen hast, wo du merkst, dass der Fachplaner und du nicht auf Augenhöhe agiert, sondern einfach von oben herab behandelt werden. Und eigentlich spürst du auch, als weitere Folge, dass du keine Lust mehr hast, diese ganze Scheiße vom Fachplan und Architekten umsonst auszubessern und beschäftigst dich jetzt so ein bisschen, wie das alles besser geht. Dann fängst du an, so ein geiles Formvorlageschreiben von irgendeinem Fachverlag oder von irgendeinem Zentralverband zu nutzen und es entstehen nur Konfliktsituationen. Der Planer hat dafür gar kein Verständnis, der Architekt hat dafür gar kein Verständnis, der Auftraggeber denkt, was ist jetzt mit dem Herrn Scheibe los? Und so bist du sofort in einer unfassbar negativen Position im Projekt, weil jetzt alle denken, dass du derjenige bist, der das Projekt nur stören will. Ja, im Sinne von, der Handwerker ist der Böse. So. Und das alles entsteht nur deshalb, weil du ganz weit vorne für dich entschieden hast, diese für dich erkennbaren Widersprüche im Leistungsverzeichnis nicht innerhalb der Vergabephase aufzuklären. Das muss dir erstmal klar werden. Sorg doch einfach für Klarheit und Transparenz, spring über deine eigenen Mindset-Probleme und kommuniziere das, was zu kommunizieren ist. Denn ansonsten wird es auch die nächsten Monate und Jahre genauso laufen, dass du am Ende derjenige bist, der nicht zu dem Geld kommt, was dir zusteht und du immer das Gefühl hast, dass du der Gearschte im Projekt bist. Bei der Abnahme dankt der Fachplaner dir das nicht, dass du das alles so mit ihm abgesprochen gemacht hast. Du läufst etlichen Tausenden Euro an liquiden Geldern hinterher an dem Projekt zum Zeitpunkt der Abnahme. Und sobald irgendwelche Mängel da sind, ja, kommt dann eine riesen Mangelanzeige mit dem ganzen großen Verteiler, Architekt, Projektsteuerer, Auftraggeber. Und da wirst du dann auch noch dargestellt als derjenige, der seinen Job nicht richtig macht. Und genau darum soll es einfach gehen, dass du für dich entscheidest, das in Zukunft anders zu machen. Denn du wirst, wenn du so weitermachst, niemals strategisch in der Lage zu sein, auf Augenhöhe mit deinen Fachplanern und Architekten zu kommunizieren. Und somit wird es für dich auch keine Möglichkeit oder keinen Freiraum der Veränderung geben, dass dir solche Projekte nochmal Spaß machen und planbar sind. Und du musst an der Stelle einfach als weitere Folge für dich auch akzeptieren, dass eben die Planqualität und die Planquantität von den ahnungslosen, inkompetenten, nicht erfahrenen Architekten und Fachplanern weiterhin noch schlechter werden wird. Es noch mehr Widersprüche gibt, es noch mehr Lücken im LV gibt, die sie halt versuchen zu schließen mit Komplettheitsklauseln, Vollständigkeitsklauseln, Inklusivklauseln in den Vorbemerkungen. Und wenn du das weiterhin für dich so akzeptierst, wirst du auch die nächsten Monate und Jahre keinen Spaß dran haben. Und davon will ich dich einfach bemahnen. Dann sag lieber, schöne Zeit war es im Handwerk, ich liquidiere meinen Betrieb, ich höre auf, mache was Entspannteres, damit ich auch am Ende meines Berufslebens auch ein bisschen Ruhe und Entspanntheit habe. Denn das haben alle auf der Auftraggeberseite. Architekten, Fachplaner, Auftraggeber haben alle ein ruhiges und entspanntes Leben und lachen sich kaputt, dass du so arbeitest, wie du arbeitest. So, und das ist halt eben der Punkt, wenn du jetzt entscheidest, darüber mehr zu erfahren und das mal so ein bisschen beleuchten zu lassen durch einen wie uns, dann melde dich jetzt einfach bei vb.de/termin und buch dir einfach ein Erstgespräch und dann schauen wir uns mal gemeinsam deine Situation an, zeigen dir die Schritte, die es braucht, um das einfach ein bisschen besser auf die Reihe zu bekommen, ohne großen Aufwand und vor allen Dingen alles ohne Juristen. Und ja, wenn man dann so ein Gespräch gut versteht, dann können wir uns auch langfristige Zusammenarbeit mit dir sehr, sehr gut vorstellen. Das war es erstmal wieder von mir. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche jetzt www.vob.de/termin und buche dir einen Termin. In diesem 30-minütigen, unverbindlichen Erstgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du lernst, wie du für die Klarheit und Transparenz vor Beginn der Ausführung sorgst und wie du in gestörten Bauprojekten das vergütet bekommst, was dir zusteht. Vergiss eine Sache bitte nicht. Deine Projekte verbessern sich nicht von alleine. Du brauchst einen Trainer, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen und Dokumente du erstellen sollst und welche nicht. Wir haben Betriebe in ganz Deutschland und allen Gewerken in kleinen und Megaprojekten dabei geholfen, ihren Handwerksbetrieb wieder auf Augenhöhe zurückzubringen. Wenn du wissen willst, ob du dafür geeignet bist, dann sichere dir jetzt einen Termin unter www.vob.de/termin.